Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Heute mit der 8. gemeinsamen Folge. Mein Name ist Yannick Fehnhus.
Mein Name ist Erjan, nicht Erkan Karici.
Ach so, ich dachte.
Schön, dass ihr da seid.
Ja. Und wir haben heute nicht so lustiges Thema, nämlich wir haben noch gar nicht so richtig entschieden, wie wir die Folge eigentlich nennen. Rassismus unter Kindern. Hilfe, mein Kind ist ein Rassist, war dein Vorschlag. Müssen wir nochmal diskutieren.
Ein intensives Thema. Deswegen haben wir versucht, uns in der Vorbereitung nicht nur wirklich gut vorzubereiten auf alle Fettnäpfchen, in die wir treten könnten und in die wir vielleicht auch treten werden, sondern wir haben auch versucht, uns ein bisschen locker zu machen. Also, wenn wir irgendetwas sagen sollten, was euch irritiert oder was euch sogar kränkt, was ihr spannend findet, dann kontaktiert uns gerne auf allen unseren Social-Media-Plattformen. Wir freuen uns jederzeit auf und über eure Rückmeldung.
Genau. Wir sind auf das Thema gekommen, weil ich einen 5-jährigen Sohn habe und deswegen in der Kita unterwegs bin, relativ regelmäßig. Und da letztens ich mitbekommen habe, dass es da Äußerungen gab, die mich doch sehr stutzig gemacht haben. Es ist nicht so, dass es das erste Mal passiert, dass irgendwie was Relevantes da vorfällt. Ja, es gibt immer mal wieder die Frage, woher kommt eigentlich diese Idee, wo kommt eigentlich diese Aussage und welche Bilderbücher werden da zum Beispiel benutzt, ja, welche Sachen werden gelesen, welche Songs gesungen und so weiter. Aber diesmal gab es eine Aussage von einem Kind, die da war, er möge keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und das habe ich dir erzählt, vielleicht ganz kurz, wir würden nicht von schwarzer Hautfarbe reden, ne? Also wir würden sagen, die Hautfarbe ist nicht schwarz, sondern schwarz ist sozusagen die gesellschaftliche Position, das Konstrukt. Das meint nicht die Hautfarbe, es hat natürlich irgendwie entfernt was mit dieser Hautfarbe zu tun, aber es ist nicht einfach eine Farbbeschreibung, sondern es ist eben eine gesellschaftliche Position, die im Rassismus nur Sinn ergibt und deswegen wird schwarz dann mit großem S geschrieben. Aber dieses Kind war offensichtlich nicht auf dieser Reflexionsstufe natürlich, aber deswegen hat es diese Formulierung benutzt, ich mag keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und ich weiß jetzt noch nicht, was daraus geworden ist, ob das irgendwie nochmal thematisiert wurde, so am Rande mitbekommen. Aber jedenfalls habe ich dir das erzählt und du meinst, ja, lass uns doch mal eine Folge dazu machen. So, genau. Und dann haben wir gedacht, okay, cool, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, nicht unbedingt vielleicht, weil das Thema so schwierig ist, sondern weil es emotional schwierig ist, für mich zumindest, über diese Sache zu reden. Mhm. Aber lass uns das trotzdem angehen. Genau, und ich wollte, bevor wir gleich nochmal zu deiner Methode kommen und also zu deinen Erfahrungen dazu, Erjan, oder zu deinem Umgang damit, nochmal kurz ein bisschen aus meiner Erfahrungswelt darüber erzählen, wo mir das Thema normalerweise begegnet, wenn es nicht Kita ist.
Ja.
Ne? Und das ist nämlich in der Regel eben nicht von Kindern selber, sondern diese Idee, die ich häufig in Workshops höre von Erwachsenen, nämlich Kinder sind nicht rassistisch. So, es gibt das eigentlich nicht, das Problem bei Kindern, dieses Rassismusproblem. Wie ist da deine Antwort drauf, wenn du sowas hörst? Was sagst du dann?
Ja, vielleicht kann ich als Kontext vorher einmal so in 2-3 Sätzen erzählen. Ich bin seit 2009 selbstständig und ich habe tatsächlich meine Workshops in Kindergärten begonnen.
Ja.
Und ich werde immer noch gefragt, oh, Herr Karici, Sie sind sogar auch jetzt noch in Kindergärten unterwegs? Wie alt sind denn die Kinder? Und die jüngsten Kinder, mit denen ich bisher arbeiten durfte, waren 2,5 beziehungsweise Ende 2. Und natürlich rede ich nicht mit denen über Rassismus, sondern habe ganz unterschiedliche Methoden, mit denen ich mit den Kindern arbeite, je nachdem, was für Workshops es sind. Es sind in erster Linie Empowerment-Workshops. Aber dennoch, sobald die Kinder 4, 5, 6 werden, ist es so, dass ich merke, immer wieder merke, ja fast täglich merke, dass sie gewisse Stereotype, gewisse Vorurteile einfach, entschuldige die flapsige Ausdrucksweise, auf dem Schirm haben, dass die das drauf haben. Und auch insbesondere, wenn sie noch älter sind, 8 oder 10 oder 12 Jahre, was ja immer noch jung ist, wissen die Kinder zum Teil wenig über Politik, wenig über die Stadt, in der sie wohnen, aber schon ganz viele Vorurteile und Stereotype. Mitnichten dürfen wir also dieser Illusion erliegen, dass Kinder und Jugendliche rassistische Stereotype oder Rassismen nicht reproduzieren würden.
Ja, und es gibt, das ist eine Sache, die ich dann häufig in Workshops nochmal anmerke, so ein ziemlich bitteres YouTube-Video von einem sogenannten Doll-Test, also einem Puppentest, der in den 50ern in den USA gemacht wurde und auch inzwischen nochmal wiederholt wurde, wo man eben weißen und schwarzen Kindern wiederum weiße und schwarze Puppen vorgesetzt hat und die Kids eben gefragt hat, welche ist für euch die schöne Puppe? Welche ist für euch die hässliche Puppe? Mit welcher Puppe würdet ihr gerne spielen? Welche würdet ihr gerne haben? Welche Puppe sieht so aus wie ihr und so weiter? Und dabei krasse, emotional belastende Dinge zum Vorschein kommen, nämlich dass Kinder schon, wenn sie 2,5, 3 sind, verinnerlicht haben, zumindest in den USA, weiß ist gut, schwarz ist schlecht. Und dass auch die schwarzen Kinder selber diese Stereotype verinnerlicht haben, ja. Also auch die schwarzen Kinder selber häufig gesagt haben, sie würden lieber mit der weißen Puppe spielen. Und da, dazu kommen dann obendrauf noch natürlich Berichte von Rassismusbetroffenen, die auch erzählen, wie früh ihre Kinder einfach mit dieser Thematik thematisiert werden. Und es hat überhaupt nicht, ist überhaupt nicht was, was irgendwie erst dann anfängt, wenn es um Identität oder so im Jugendalter geht, überhaupt nicht, sondern ganz, 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 ganz früh gibt es eben Sensibilitäten dafür, was ist gut, was ist schlecht. So, und das geht, da geht es nicht nur um Hautfarbe oder Positionierung. Ja, also mein Sohn wird zweisprachig erzogen, meine Frau spricht Portugiesisch mit ihm. Auch der hat sich schon anhören müssen, du sprichst nicht Deutsch und so. Also diese ganzen Sachen sind ganz, ganz, ganz früh da. Und diese schöne Idee von Kinder sind noch so unschuldig und rein und noch nicht versaut von unserer Gesellschaft, das ist leider einfach eine Illusion. Und das führt zu der Schlussfolgerung, wir müssen darüber auch mit Kindern reden und wir müssen dafür eine Sprache finden. Und das ist vielleicht der zweite Anlass für diese Folge. Wir haben beide in letzter Zeit, glaube ich, zwei Bücher gelesen zu diesem Thema. Nämlich einmal gib mal die Hautfarbe. Und einmal, wie erkläre ich den Kindern Rassismus? Und die haben beide viele gute Aspekte, aber uns hat ganz viel darin gefehlt, nämlich das Konkrete. Ja, das können wir jetzt auch nur zum Teil heute nachreichen, aber wir haben beschlossen, uns trotzdem sozusagen mal so ein bisschen mit euch auf diese Reise zu begeben und dieses Thema für uns selber und für euch nochmal aufzufrischen und anzustoßen und zu sagen, wir müssen das irgendwie machen, wir müssen das irgendwie schaffen. Und ich selber weiß, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein will, was dieses Thema angeht, mit Erwachsenen. Alles gut, aber mit Kindern bin ich da noch nicht. Genau. Also, das ist vielleicht ein bisschen der Aufhänger für unsere Folge. Und du hast im Vorfeld gesagt, du hast eine Methode, eine Art und Weise, wie du in der Regel diese Sache thematisierst. Nimm uns mal mit.
Ja, das habe ich. Vielleicht kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen, um mit euch, liebe HörerInnen, gemeinsam zu reflektieren. Uns geht es natürlich auch nicht darum, Kinder auf Reinheit oder Schuld oder Unschuld zu überprüfen. Ja, also Yannick und ich, wir machen uns in diesem Prozess, den wir Rassismuskritik nennen, einfach auch bar und ehrlich. Und wenn wir von Rassismuskritik sprechen und wenn wir von diesem Prozess sprechen, dann versuchen wir das auch immer in einer Kultur der Fehlerfreundlichkeit, in einer Kultur der Bewusstheit und vor allem mit einem Respekt auch für den Horizont, den wir beide noch vor uns haben. Und das ist ein Horizont, der spannend ist und auf dem wir manchmal auch Fehler machen, zurückschauen. Und deswegen möchten wir einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir versuchen, jetzt an dieses Thema wirklich mit der größtmöglichen Sensibilität zu gehen. Natürlich sind Kinder, ich will das jetzt einfach mal, auch wenn das platt klingt, in aller Klarheit sagen, wunderbare, wunderbare Wesen, denen wir unheimlich viel verzeihen. Und das ist auch richtig und wichtig so. Und manchmal sagen sie trotzdem Dinge, die uns irritieren, die uns zu Recht irritieren. Uns Trainerinnen, aber auch uns Väter, uns Mütter, uns Erziehungsberechtigte. Und in dem Kontext habe ich das im Rahmen meiner Arbeit immer wieder, dass LehrerInnen, Eltern und Erziehungsberechtigte zu mir kommen und die unterschiedlichsten Fragen in diesem Kontext stellen. Eine Frage ist zum Beispiel, wie kann ich mit meinen Kindern über Rassismus sprechen? Wie kann ich reagieren, wenn ich mitbekomme, dass sie rassistische Aussagen tätigen? Und ich habe da eine Methode, die ich nenne Erkan-Methode.
Nicht Erkan?
Nicht Erkan, nicht mit K in der Mitte, sondern mit C in der Mitte. Und von sich selber zu erzählen, man hätte eine Methode, die man mit dem eigenen Vornamen benennt, ist vielleicht ein bisschen nonchalant oder ein bisschen sehr zurückgelehnt. Aber ich erkläre gleich, wofür die unterschiedlichen Buchstaben stehen.
Diese ja, ich dachte am Schritte. Anfang, du hast sie einfach nur so genannt. Aber jetzt habe ich gerade erfahren, du hast sozusagen wirklich für jeden Buchstaben
ein Schritt oder eine Methode, die die Erziehungsberechtigten oder LehrerInnen nutzen können. Gehen wir da mal gleich rein. Ja. E wie ernst nehmen. Ich glaube, es ist total wichtig und übrigens nicht selbstverständlich. Ich finde es frappierend, wie oft es anscheinend immer wieder nicht selbstverständlich ist, die Emotionen der Kinder oder der Jugendlichen anzunehmen. E wie ernst nehmen bedeutet einfach erstmal eine komplette Bewusstheit und eine komplette Aufmerksamkeit und Zeit zu nehmen für das Kind, so qualitätvoll zuzuhören, dass ich, während ich zuhöre, nicht selber verloren bin, wenn möglich, in den eigenen Gedankenprozessen, sondern first and foremost, in erster Linie sozusagen, als Bewusstseinsfeld da bin. Was sich für den einen oder anderen jetzt ein bisschen spirituell oder esoterisch anhören mag, ist für den anderen zu übersetzen mit einer kompletten Konzentration und einer kompletten Aufmerksamkeit für das Kind, ohne es ständig zu unterbrechen und ohne es ständig mit den eigenen Gedanken zu etikettieren. Also E wie ernst nehmen. Wäre das für dich ein erster schlüssiger Schritt, Yannick?
Total. Also total. Auch nochmal über den Kontext Rassismus hinaus. Soll jetzt hier kein Elternpodcast werden, aber überhaupt Kinder ernst zu nehmen, erstmal in dem, was sie sagen. Ne? Das fängt schon beim Hinfallen an. Wenn das Kind halt sagt, okay, es tut aber gerade super weh, rutscht mir immer wieder dieses, ach, ist nicht so schlimm, Ding über die Lippen. Aber das ist einfach nicht wahr. Also, ne, auch diese Idee, das Leben als Erwachsener ist so viel komplizierter als das als Kind. Ja, aus einer Erwachsenenperspektive schon halt, aber aus einer Kinderperspektive nicht. Also, wenn ich mir meine beiden jüngeren Töchter noch anschaue, die sind eins, die kämpfen jeden Tag 100 Mal ums Überleben. Ja, alles, was passiert, ist für die einfach existenzbedrohend. Und natürlich ist aus unserer Perspektive nicht so. Aber aus deren Perspektive halt schon. Und das erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das ist gerade krass für dich oder das ist gerade extrem für dich oder wichtig für dich oder unwichtig oder was auch immer, ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, ja, auf jeden Fall.
Mal abgesehen davon, dass es für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen wichtig ist, ist es natürlich auch für Erwachsene wichtig. Wenn ich Awareness- bzw. Schutzkonzepte schreibe oder Awareness-Personen ausbilde, das Erste, was ich sage, ist, wir nehmen die Perspektive der Betroffenen ernst und nur diese zählt erst einmal für uns. Wir stellen sie zunächst nicht in Frage, wenn überhaupt. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu der Methode, also E wie ernst nehmen. Dann geht es weiter mit dem Buchstaben R. Und das R steht für das erste Reflektieren im Sinne von, habe ich dich richtig verstanden? Da ist eine Vergewisserung drin, die wir auch nutzen, beispielsweise in der rassismuskritischen Konfliktberatung. Dieses Spiegeln, das fragt, oh, habe ich dich richtig verstanden, dass das und jenes in dir passiert ist, um dich herum passiert ist, dass du dieses und jenes gefühlt hast, als Person XY das gesagt hat? Also wir vergewissern uns.
Ja.
Was meinst du dazu?
Mir fällt dazu noch ein, dass das so eine Reflexion, vielleicht ist das schon ein Schritt weiter, aber und dann korrigier es gerne oder ergänze es gerne, aber nochmal so ein Einsortieren, auch ein Kontextualisieren vielleicht beinhaltet. Ne? Also fast alles, was mein Sohn aus der Kita mitbringt, hat er von irgendjemandem irgendwo her. Also die Frage, wer hat es erzählt oder ne, wer hat es gesagt oder wo ist das passiert, ist eigentlich immer eine Frage, auf die er eine Antwort hat. Der kommt ja nicht aus der Kita und denkt sich irgendwie irgendwas aus. So, er will auf einmal Sneaker-Schuhe haben, da weiß ich, okay, ich habe, glaube ich, den Begriff noch nie in seiner Gegenwart benutzt, er hat den irgendwo aufgegriffen. Also so, und das ist, gibt einem schon auch gleich wieder ganz viel Ruhe, finde ich auch, so ein bisschen, okay, alles klar. Mein Kind ist nicht crazy und hat sich irgendwie abgefahrenen Kram ausgedacht, sondern hey, der hat halt irgendwie Leute um ihn rum und die reden und der hört zu. Und das ist ja was, was Sozialisierung ausmacht, so mitzuweiben in der Gesellschaft eben und mitzukriegen, wie reden Menschen über Themen. Und auch so über Themen zu reden, ist in der Regel eine Möglichkeit, Teil einer Gruppe zu sein. Und das ist ja was, was auch ein ganz großer Bestandteil von der Reproduktion von Stereotypen, Vorurteilen und Rassismus einfach ist.
Ja, also in diesem zweiten Schritt vergewissern wir uns als Zuhörende, sortieren ein, beleuchten vielleicht auch noch die Infrastruktur oder die Choreografie von Konflikten, wenn man das so sagen möchte, und versuchen nicht in einem binären System zu denken. Also genauso, wenn ich wieder den Transfer kurz in die Arbeit mit den Erwachsenen machen darf, denken wir also in Konflikten nicht wie in einem Kartenspiel, wo wir auf eine bestimmte Karte warten, um den Trumpf auszuspielen, sondern wir denken an ein Schachfeld mit ganz vielen verschiedenen Variablen und Faktoren, die einzubeziehen sind. Dann übersetze ich den dritten Schritt oder diesen dritten Buchstaben C mit Charisma. Und daran denke ich an Zuversicht, an Standing, an Haltung. Ich denke, in diesem Moment, kurz bevor es dann soweit ist, Anteilnahme zu zeigen und Navigation zu zeigen, denke ich daran, dass es jetzt wichtig ist, nachdem ich mich selber vergewissert habe, zu überprüfen, welche Form der Energie ich in dieses Gespräch mit meinem Kind, mit den Kindern bringe, welche Form von Standing ich in diesem Moment etablieren möchte. Denn manchmal können wir Erwachsenen uns bewusst dafür entscheiden, die Schultern hängen zu lassen oder zu sagen, auch wenn diese Situation schwierig ist, ich ziehe die Schultern zurück, ich zeige klare Haltung, ich zeige ein Lächeln auf den Lippen mit Zuversicht, Freundlichkeit und Charisma und entscheide mich dafür, die Energie, die ich jetzt in dieses Gespräch bringe, bewusst zu generieren. Ich würde auch sagen, eben Haltung zu zeigen und visionär zu bleiben. Was löst das in dir aus, Janek?
Erstmal höre ich dir gerne zu. Stelle ich fest. Ja, ich bin bei diesem Punkt scheint mir sowas noch mitzuschwingen, wie einen Unterschied zu machen zwischen Kritik oder Erwiderung einer Person gegenüber oder einer Aussage gegenüber. Zwei Sachen, die mich erinnern. Mein Sohn sagt manchmal, Nach einem Streit oder so, sowas wie, sind wir wieder Freunde? Und ich sage jedes Mal das Gleiche. Ich sage, Milo, wir sind immer Freunde. Egal, was passiert. Und jetzt habe ich auch wieder gute Laune oder was auch immer. Ne? Aber er hat irgendwo offensichtlich mal diese Formulierung aufgeschnappt, dass wenn man sich streitet, dann ist man nicht mehr befreundet. Das ist natürlich auch, was er seinen Freunden dauernd sagt. Wir sind nicht mehr, ich mag dich nicht mehr, wir sind nicht mehr Freunde. Und ganz klar zu sagen, was auch immer du gesagt hast, was auch immer du tust, wir sind Freunde. So, natürlich ist Freunde, kann man auch nochmal darüber nachdenken, ob das der richtige Begriff ist, aber das macht nichts sozusagen mit unserer persönlichen Beziehung, ja, sondern die ist stabil und die ist da und ich nehme dich immer an, bedingungslos erstmal. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass das, was du sagst oder was du tust, Einfluss hat auf unsere Beziehung. Jedenfalls nicht über den Moment hinaus. Klar, manchmal gibt es Momente, wo ich dann sauer werde und bla bla bla, alles gut oder nicht gut, aber das ist erstmal stabil, ja, und das heißt, wenn wir dann in Reflexion gehen, dann nicht auf der Personenebene, so, sondern auf einer Handlungs- oder Aussagenebene. Genauso wie natürlich dieser Titel dieser Folge, wenn er denn so ist oder auch nicht, so Hilfe, mein Kind ist ein Rassist, was wir niemals so formulieren würden. Ne? Also überhaupt, auch unabhängig von Kindern, wir würden ja Leute nicht als Rassisten bezeichnen eben. Weil das nicht Sinn der Sache ist, sondern es geht uns gerade nicht darum, einzelne Menschen zu brandmarken und sagen, das ist ein Problem, sondern es geht uns darum, nachzuvollziehen, woher bestimmte Bilder kommen und warum bestimmte Gedanken da sind und wie wir damit umgehen können. Ja, das vielleicht so, genau, Charisma, Beziehung. Ja.
Und der nächste Schritt, dieser vierte Schritt, bezieht sich auf A wie Anteilnahme. Und damit meine ich nicht in erster Linie, was natürlich auch wichtig ist, Empathie und Mitgefühl und das Fühlen und auch das Erlauben von Emotionen und so weiter und so fort, sondern mein Kind, da muss man natürlich auch nochmal schauen, wie alt es ist. meinem Kind zu ermöglichen, zu spüren, dass auch Papa, Mama, erziehungsberechtigte Personen in diesem Gebiet vielleicht auch schon Erfahrungen oder Beobachtungen gemacht hat. Mhm. Und die alte Anteilnahme kann passieren, indem wir sagen, weißt du was, als ich so alt war wie du, habe ich auch diese oder jene Situation miterlebt. Die Anteilnahme kann passieren, indem wir sagen, weißt du was, wenn Rassismus dich verwirrt hat, weil du mitbekommen hast, dass rassistische Beleidigungen passiert sind in deinem Kindergarten oder in der Grundschule oder in der Realschule, egal in welcher Schulform, können wir zu den Kindern und Jugendlichen sagen, weißt du was, das verletzt mich auch, dass Menschen so miteinander umgehen. Mhm. Und ja, ich finde auch, dass wir etwas dagegen tun müssen. Also Anteilnahme im Sinne von, auch ich mache Erfahrungen, die mich kränken, verletzen, knicken, irritieren. Und ich bin in der Lage, mit einem Standing natürlich und mit einer Stabilität, die kommuniziert, ich bin für dich da, mein Herz trotzdem zu öffnen und sagen, und zu sagen, weißt du was, das Leid der Welt, ja, das berührt mich auch. Ich weiß, wie du dich fühlst. Anteilnahme.
Diese Aussage, die ich vorhin zitiert habe, die in der Kita fiel, ich mag keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe, die wurde erklärt mit, ich mag Schwarz nicht. Ich finde, Schwarz ist eine doofe Farbe. Und da wäre eine Möglichkeit vielleicht reinzugehen mit einem Exkurs über Farben oder Lieblingsfarben oder einem Verständnis dafür, dass man einige Sachen mag und andere nicht mag und da vielleicht ein Bauchgefühl für gibt oder sowas in die Richtung. Und dieses Anteilnahmeding ist, glaube ich, erstens für Kinder immer extrem wichtig, zu sagen, ich fühle das so oder ich kann verstehen, woher es kommt oder ne, so ein bisschen wie ernst nehmen, ich nehme das ernst, dass das für dich gerade ein Problem ist, so. Und gleichzeitig ist das auch wieder was, wo ich denke, das ist in der Erwachsenenbildung genauso wichtig. Also Erwachsene auch ernst zu nehmen erstmal und auch Anteil zu haben erstmal an einer Verwirrung, mhm, die in einer rassismuskritischen Auseinandersetzung eigentlich immer da ist. Ich habe schon mal gesagt, das ist im Podcast, ne? Wenn wir uns irgendwie mit Rassismus beschäftigen und uns das nicht irritiert oder es keinen Schmerz hervorruft, dann machen wir sicherlich irgendwas falsch. Also, ich merke das bei mir immer, wenn es bei mir wirkliche Irritationen gibt und ich merke, es geht ans Eingemachte, dann merke ich, okay, hier ist ein Learning. Hier ist gerade ein Moment, wo ich nochmal auf einer anderen Ebene tiefer verstehe, wie diese Ideologien, dieses System funktionieren. Also Irritation anerkennen, ernst nehmen, Anteil nehmen daran, zu sagen, okay, ich fühle das, ich kann mir vorstellen, dass es schmerzt, verwirrt, was auch immer, ne? Ja, so in diese Richtung.
Danke dir für die wertvollen Gedanken und vielleicht gibt es die ein oder andere zuhörende Person, die sich jetzt gerade wünscht oder die sich die Frage stellt, wo haben wir zwischen Schritt 1 und Schritt 4 eine Trennschärfe, also zwischen dem Ernstnehmen und der Anteilnahme eine Trennschärfe, an welchem Punkt? Ja. Und da würde ich sagen, das Ernstnehmen ist ein Moment, in dem ich wirklich still bin. In Schritt 4, in der Anteilnahme, darf ich einen Schritt nach vorne gehen, darf ich teilhaben, darf ich auch wirklich von mir erzählen, nachdem ich genug zugehört habe, wie ich das empfunden habe und wie ich das empfinde. Und insbesondere, wenn ich das Gefühl habe, dass mein eigenes Kind, ich drücke es jetzt mal ein bisschen heftiger aus, rassistische Stereotype oder Vorurteile, Gedanken hat, kann ich sagen, weißt du was, liebes Kind, wenn ich Menschen beobachte, die von sich denken, dass sie sich gegenüber jemand anderem erhöhen müssen, beobachte ich, dass das immer schlecht endet. Mhm. Und wenn ich in die Geschichte schaue, und da wollen wir uns natürlich nicht in der Vergangenheit ausruhen, denn es gibt es ja jetzt auch immer noch, habe ich, liebes Kind, in dem Studium der Geschichte oder in den Geschichtsbüchern in der Schule gelernt, dass wenn Einzelne viele davon überzeugen, dass sie sich erhöhen müssten über andere Menschen, dass das immer in einer großen Katastrophe endet. Und sogar bei uns, liebes Kind, dann auch nochmal schauen, wie alt es ist, ne, da muss man die richtige Dosierung finden, gab es eine Zeit, in der in Deutschland vielleicht erst wenige dann immer mehr und immer mehr Menschen dachten, sie müssten sich erhöhen über andere. Und das hat Deutschland, Europa und letztendlich die ganze Welt in eine Riesenkatastrophe geführt. Das wird jetzt gerade alles sehr, sehr intensiv. Ich muss einfach nochmal erwähnen, da muss man natürlich schauen, inwiefern man diese Aussagen dosiert gegenüber den Kindern und Jugendlichen beziehungsweise den Heranwachsenden. Aber Anteilnahme ist da total wichtig. Und der letzte Schritt hier in dieser Methode ist der Buchstabe N wie Nathan, und zwar N wie Navigieren oder wie Navigation. Also ich entlasse mein Kind nicht einfach mit einem netten Motto, einem Zitat oder einem Gedanken, sondern ich mache mir das Versprechen, dass ich Verantwortung übernehme, indem ich mein Kind aktiv navigiere. Und die Frage, ja, wie navigiere ich denn mein Kind, ist natürlich jetzt eine extrem relevante Frage. Da gibt es einen Multiplex an Möglichkeiten. Ich kann mein Kind dazu ermutigen, mich, ich sag jetzt einfach mal, jeden Freitagnachmittag darüber aufzuklären, wie es mit diesem Thema, wie ist dieses Thema Rassismus, je nachdem in welcher Klasse es ist, in welcher Schulform es ist, über die Woche, wie es diesem Thema begegnet ist. Also ich könnte zum Beispiel sagen, jeden Freitag um 16 Uhr treffen wir uns miteinander und reden über das Thema. Oder ich kann die Zeitabstände etwas kürzer machen. Ich kann mein Kind aktiv fragen, am Morgen aktiv fragen. Ich kann meinem Kind ein Tagebuch kaufen, in dem beide Personen reinschreiben, sowohl das Kind als auch die erziehungsberechtigte Person. Ich kann schauen, ob ich passende Literatur, altersgerechte Filme oder altersgerechte YouTube-Clips finde oder etwas bei Audible finde, indem ich diesen Navigationsprozess, diese Wissensaufnahme und die Beschäftigung mit der eigenen Historie, die Beschäftigung mit dem Thema, die altersgerechte Beschäftigung mit dem Thema navigiere. Also da gibt es unheimlich viele konkrete Ideen. Ich merke jetzt auch gerade, wie ich irgendwie weiter quatschen und quatschen könnte und erzählen könnte. Ich mache an dieser Stelle einen Punkt. Was hältst du davon, von diesem Begriff navigieren? Macht das Sinn für dich?
Also sich zur Aufgabe machen, dran zu bleiben, ist, glaube ich, super, super, super zentral. Das gilt für alle rassismuskritische Arbeit und in diesem Fall sicherlich besonders. Wobei wir vielleicht hier nochmal, wie du das auch immer wieder ansprichst, nochmal gucken müssen, über welches Alter reden wir. Ne? Also wenn wir,
absolut.
Wir haben jetzt im Vorgespräch, hast du gesagt, naja, so Kinder bis 5 sagen halt Dinge in Extremen. Und das kann ich absolut bestätigen. Also mein Sohn sagt nicht, ich habe eine leichte Vorliebe für weiße Schuhe, sondern er sagt, ich hasse alle anderen Schuhe oder was auch immer. Also es gibt nur Hass oder Liebe und super toll und alles. Also Graubereiche und Differenzierung und Zwischentöne sind ja was auch vielen Erwachsenen immer noch sehr schwierig, schwerfällt. Insofern vielleicht eine kleine Entwarnung im Sinne von einem Durchatmen, so Kinder sagen krasse Sachen, wie du auch eingangs sagst. Kinder sagen krasse Sachen, das heißt nicht, dass dahinter eine Ideologie oder eine Überzeugung steht, überhaupt nicht. Das kann 10 Minuten später, 10 Sekunden später schon wieder anders sein. That being said, trotzdem dranbleiben zu gucken, wohin entwickelt sich das Thema, wie geht es eigentlich weiter. Ist auf jeden Fall wichtig, denke ich. Gleichzeitig würde ich auch uns gleich nochmal beide so ein bisschen darauf festnageln, vielleicht die ein oder andere konkrete Formulierung zu finden, weil das ist, was mir in den Büchern gefehlt hat und mir auch sonst häufig fehlt und wir das auch jetzt noch nicht gemacht haben. Aber ein Punkt, der mir auch beim Navigieren noch kommt, ist, wenn ich selber schwimme im Thema, dann habe ich natürlich auch Probleme, mein Kind zu begleiten. Das heißt, wie in quasi jeder Folge nochmal der Appell, beschäftigt euch damit. So, weil je mehr ihr selber sicher seid in dem Thema und je mehr auch ihr selber gewisse Emotionen, die eine rassismuskritische Reise einfach mit sich bringen, durchlebt habt, desto eher könnt ihr natürlich auch euer Kind dabei begleiten. Also ihr könnt gute Eltern sein, jetzt mal unabhängig vom Thema Rassismus, wenn ihr empathisch euch einfühlen könnt in die Situation eures Kindes, und das könnt ihr häufig deswegen, weil ihr selber sie erlebt habt, weil ihr wisst, wie man sich fühlt, wenn. Und das, wie man sich fühlt, wenn, in Sachen, im großen Thema Rassismus, ist natürlich einfacher zu fühlen, wenn ich mir meine eigene Situation, Positionierung, Sozialisierung klar gemacht habe oder klarer gemacht habe an irgendeiner Stelle. Zum Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, dieses Überhöhungsding, ja, also sich gut fühlen, weil andere sich schlecht fühlen oder sich gut fühlen, weil ich andere schlecht mache oder wie auch immer. Das ist ja was wir alle kennen. Mhm. Von uns selber oder von Beobachtungen im Zwischenmenschlichen um uns herum. Und das irgendwie für uns in uns drin aufzuräumen und klar zu haben, das ist natürlich eine, weiß nicht, ob Voraussetzung das Wort ist, aber zumindest eine gute, wichtige Grundlage, um mhm. sein Kind auch dabei zu begleiten. Ne, das mhm. nochmal an dieser Stelle betont.
Das ist nicht einfach und insbesondere, wenn wir in diesem letzten Schritt von Navigieren oder von Navigation sprechen, dann bedeutet das ja auch unter anderem, um es mal ganz mechanisch zu sagen, einen bestimmten Standpunkt zu bestimmen und auch auf dem Kurs zu bleiben, in einem Programm zu bleiben, gegebenenfalls auch mit einem Ziel zu arbeiten. Und das ist nicht einfach. Also mal abgesehen davon, dass es sowieso leichter gesagt ist als getan, müssen wir uns genauso, wie du gerade gesagt hast, erlaub mir das noch einfach nochmal zu wiederholen, müssen wir als Erwachsene einfach Verantwortung übernehmen und uns selber mit dem ganzen Thema beschäftigen.
Ja. Lass uns noch die letzten Minuten darauf verwenden, die ein oder andere konkrete Formulierung zu finden. Als ich irgendwann mal angefangen mhm. habe, mit meinem Sohn über dieses Thema zu reden, habe ich das, glaube ich, gemacht anhand von irgendeiner Geschichte, irgendeiner Person in irgendeinem Buch, mhm. die ich, wo eben in unseren Kinderbüchern schwarze Kinder, schwarze Personen, schwarze Menschen sind oder überhaupt diverse Kinderbücher sind da natürlich super, super hilfreich, weil sie auch mhm. Gesprächsanlässe geben, erstens, und zweitens, weil sie eine reale Normalität zeigen und eben nicht eine weiße Normalität. Also das vielleicht jetzt am Rande eine Möglichkeit damit umzugehen, ist immer zu gucken, was konsumiert mein Kind eigentlich für Medien. Ja, mhm. und sei es jetzt Ada Twist Scientist, ein kleines schwarzes Mädchen auf Netflix, oder sei es eben diverse Kinderbücher, die es gibt, die eine diverse deutsche Realität abbilden, einfach ist erstmal ein wichtiger Schritt. Schwarze Puppen, schwarze Playmobil-Figuren, was auch immer alles. Also es gibt da ganz, ganz viel Diversität im Spielzeug inzwischen. Man muss teilweise ein bisschen gucken, wo man es herbekommt, aber es gibt einige Online-Handel, Buchhandlung und so weiter. Wir können sicherlich bei Instagram auch ein paar Sachen verlinken, vielleicht im Laufe der Folge, wo es solche Sachen gibt. Genau, anyway, auf jeden Fall gab es einen Gesprächsanlass mit meinem Sohn dazu und ich habe gesagt, glaube ich, wenn ich das richtig rekonstruiere, ich habe es mit dir damals besprochen, es gibt oder gab lange Zeit lang viele Menschen, die gesagt haben, alle Menschen, die so aussehen wie sie selber, sind die besseren Menschen und alle Menschen, die anders aussehen als sie, sind die schlechteren Menschen. Und ich glaube, du hast noch hinzugefügt und die Menschen, die so aussahen wie ich, in diesem Fall, jetzt wie ich weiß, fanden nicht nur, dass alle anderen Menschen nicht so cool sind, nicht so toll sind, nicht so wichtig, nicht so wertvoll sind wie sie selber, sondern wollten auch noch über diese Menschen bestimmen. Mhm. So, und das waren zwei sehr konkrete Formulierungen, ja, also einmal, es gibt einige Menschen, die denken, alle, die so aussehen, wie sie selber sind, bessere Menschen und alle anderen nicht. Und dann dieses Bestimmungselement, was ja diese Machtkomponente einbringt, ne, die so wichtig ist im Verständnis von Rassismus, sind so zwei konkrete Formulierungen. Was denkst du zu diesen beiden Sätzen, Ansätzen? Mhm.
Ich hatte vor kurzem einen Moment in einem Workshop, wo die teilnehmenden Kinder Bilder gemalt haben von anderen Personen und mhm. eine Person oder ein Kind hatte eben eine Person in einem, eine behinderte Person, eine Rollstuhlfahrende Fahrerin gemalt. Und ja. Dann ging die Debatte darüber los, dass das doch völlig normal ist. Also unter den Kindern ging die Debatte darüber los, das ist doch völlig normal, ist völlig okay. Und alle waren völlig d'accord, dass das normal ist.
Ja.
Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie sehr mich doch dieser Begriff normal stört. Mhm. Und wie ich in diesem Moment an den Begriff vollkommen gedacht habe. Also das hat mein Herz einfach berührt und erfüllt, in diesem Moment zu denken, ich meine, ich habe das ja jetzt nicht bewusst gedacht, mir kam dieser Begriff einfach Vollkommenheit, dass diese Person, diese Rollstuhlfahrerin, so wie sie ist, vollkommen ist. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wirklich akkurat auf deine Frage antworte, aber dass wir gewisse Begriffe ersetzen.
Ja.
Da müssen wir uns natürlich den Kontext anschauen, aber vielleicht ersetzen wir normal mit vollkommen. An welche Formulierung denkst du?
Ja, habe ich keine. Klügerin. Da bin ich auf der Suche. Also, das wäre eine Antwort auf oder eine Ergänzung zu meinen Formulierungen. Ne? Also, zu sagen, alle Menschen sind es. Egal, wie sie aussehen. Ja, Menschen sind nicht gut oder schlecht, weil sie aussehen, wie sie aussehen, sondern weil sie tun, was sie tun.
Mhm.
So, ne? Das wäre vielleicht ein konkreterer Ansatz.
Vielleicht können wir uns einen anderen Begriff, den Begriff der Macht, der ja in, den du angesprochen hast, der in der Rassismuskritik eine immense zentrale Rolle spielt, der Begriff der Macht, vielleicht können wir uns sogar erlauben, diesen Begriff der Macht mit Wertschätzung zu ersetzen. Natürlich ist es kein Ersatz in der Begriffsdefinition, das ist mir vollkommen klar. Aber die Macht ist doch ein System, das sich gegebenenfalls, zumindest jetzt hier in diesem Moment der Zeit in unserem Podcast, mit dem Begriff der Wertschätzung ersetzen lässt. Also wieso nicht mit Kindern und Jugendlichen darüber sprechen, sich von Macht abzuwenden oder von dem Bestreben, so viel Macht wie möglich im Laufe des Lebens zu etablieren, sich davon abzuwenden und die Wertschätzung alles Lebens noch mehr ins Augenmerk zu bringen, noch mehr in den Fokus zu bringen. Was sagst du dazu, also Macht und Wertschätzung jetzt in Kombination unserer Gedanken?
Ja, das ist ein schönes Begriffspaar. Allerdings glaube ich, dass das für Kinder nur ein weiteres abstraktes Konzept ist. Also wenn ich an meinen 5-jährigen Sohn denke, der weiß natürlich nicht, was Wertschätzung ist. Also wenn wir irgendwie an Kinder denken, die 8, 9, 10 sind auf jeden Fall, dann ist es sowieso, glaube ich, ein wertvolles Konzept. Wertschätzung meine ich.
Mhm.
Aber bei meinem Sohn müsste man andere Begriffe finden. Aber das müssen wir vielleicht gar nicht unbedingt in dieser Podcast-Folge. Vielleicht habt ihr mit euren Kindern schon mal über das Thema Rassismus geredet. Vielleicht haben eure Kinder Rassismuserfahrungen gemacht und ihr seid damit umgegangen, musstet damit umgehen, habt euch irgendwo Unterstützung geholt. Vielleicht habt ihr eure Kinder dabei begleitet, wie sie selber bestimmte Gedanken gedacht haben, Gefühle gefühlt haben, Sachen gesagt haben. Vielleicht habt ihr sogar in einer Kita, in einer Schule, in der ihr selber aus welchen Gründen auch immer verortet seid, das mal thematisiert und habt damit Erfahrung gemacht. Ihr merkt, wir sind auf der Suche. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns teilhaben lasst an euren Erfahrungen. Vielleicht macht ihr das über Instagram. Schreibt uns eine Nachricht über Facebook, wo auch immer ihr aktiv seid. Und wir werden es auf jeden Fall veröffentlichen und gemeinsam weiterkommen in dieser Debatte. Ercan, vielen Dank für diese wunderbare Folge. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank. Und ich habe noch eine Frage an dich, auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Ich hoffe, ich will das jetzt nicht übel.
42.
Aber ich frage einfach. Ist es schwierig, Papa zu sein?
Ja. Und wunderschön. Mir hat mal ein kluger, guter Freund gesagt, Kinder sind das Schlimmste und Beste, was einem passieren kann.
Danke.
Danke dir. Schönen Abend. Alles Gute euch. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.